Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Als Fronleichnam zu Beginn des 13. Jahrhunderts zum ersten Mal gefeiert wurde, da standen in Köln, dem heiligen Köln, schon die ersten romanischen Kirchen. Und ein Einschub zu dem Titel, der wurde der Stadt nicht verliehen, sondern sie hatte sich selbst zum heiligen Köln ernannt. Und für einen solchen Titel muss man natürlich auch etwas tun. Die Stadt galt zu der Zeit wohl zu den mitteleuropäischen Orten mit den meisten Reliquien, mit denen oft auch blühender Handel betrieben wurde. Also im Klartext mit der Suche und dann dem An- und Verkauf von Knochen oder anderem von Menschen, die als heilig galten. Angefeuert wurde alles von der Legende der heiligen Ursula und den 11.000 Jungfrauen, die mit ihr den Märtyrertod gestorben sein sollen. Eine Königstochter im 4. Jahrhundert auf einer Wallfahrt, beim Stopp in Köln, von den Hunnen ermordet. Bisher ließ sich nichts von dieser Geschichte belegen. Bisher. Barbara Weber berichtet jetzt über neue archäologische Forschungen, die zeigen, vielleicht steckt hinter der frommen Legende doch etwas mehr als vermutet.
Liebe Schwestern und Brüder, allen ganz herzlich willkommen an diesem Abend des Hochfestes der heiligen Ursula in ihrer Basilika.
21. Oktober, Namenstag der heiligen Ursula. Das Hochamt in der Basilika, hier im Jahr 2017 zelebriert von Stadtdechant Robert Kleine, übertragen von Domradio.
Ist doch die heilige Ursula mit ihren Gefährtinnen die Stadtpatronin Kölns? Wir verehren sie als Vorbild im Glauben und als die, die uns zur Seite geht. Wie der heilige Gerion und wie die heiligen drei Könige. Die heilige Ursula, eine Märtyrerin. Sie ist für ihren Glauben eingetreten bis zum Ende.
Auch wenn ihr Fest aus dem allgemeinen römischen Kalender, mangels historischer Belege ihrer Existenz, gestrichen wurde, gilt St. Ursula nach wie vor als Schutzpatronin der Stadt Köln. Der Legende nach soll die englische Königstochter Ursula mit ihren Begleiterinnen, also den Jungfrauen, eine Pilgerfahrt nach Rom unternommen haben. Auf dem Rückweg stößt die Pilgergruppe in Köln auf die Hunnen, die das römische Köln belagern. Der König der Hunnen, Etzel, verliebt sich in Ursula und bittet sie, ihn zu heiraten. Doch Ursula lehnt ab, da Etzel Heide ist. Infolge sterben sie und ihre Gefährtin den Märtyrertod.
Die heiligen Jungfrauen sind das erste Mal wahrscheinlich im 4. oder 5. Jahrhundert auf der Inschrift des Clematius belegt,
sagt Lea Reit. Die Historikerin schreibt gerade ihre Doktorarbeit über die Verherrlichung Kölns, seine Vergangenheit und insbesondere über Ursula und die Jungfrauen. Das Geheimnis der Heiligen und ihrer Gefolgschaft verbirgt sich in der Ursulakirche. Leicht zu übersehen an der Südwand des Chores hängt in 2 Meter Höhe die Steintafel mit der Clematius-Inschrift.
Divinis flammeis visionibus frequenta ad monitus et virtutis magne.
Dr. Thomas Höltgen, Mittelalterarchäologe am Römisch-Germanischen Museum Köln, versucht, die verwitterte Inschrift auf dem antiken Stein zu entziffern.
Exceptis virginibus sciat se septentim. Sempiternis tartari ignibus punendum. Das ist ein ganz komplizierter, ein absolut verschachtelter Satz. Sehr schwer tatsächlich zu lesen.
Der antike Autor hat sich wohl große Mühe gegeben, dem wichtigen Inhalt des Textes eine würdige Form zu geben.
Also diese Clematius-Inschrift besagt, dass ein hochangesehener Mann namens Clematius, der aus der östlichen Reichshälfte stammt, durch göttliche Flammenvisionen aufgefordert wurde, eine bestehende Gedenkstätte der himmlischen Jungfrauen tiefgründig zu erneuern oder neu zu bauen Und der zweite Teil der Inschrift fügt dann noch hinzu, dass in diesem Bau, wo die heiligen Jungfrauen für den Namen Christi ihr Blut vergossen haben, niemand anders bestattet werden darf als besagte Jungfrauen oder generell junge Frauen. Wer jedoch dagegen verstößt, soll mit ewigen Höllenstrafen bestraft werden.
Es ist der früheste Beleg für die Nennung von Jungfrauen, die ermordet wurden, weil sie Christinnen waren. Aber stimmt die Geschichte so? Fakt ist, unter dem Boden der Kirche in der Kölner Altstadt befinden sich ältere Kirchenbauten. Insgesamt 5 Bauperioden konnten die Archäologen feststellen. Und noch etwas ist auffallend. Die unter und im Umfeld der Kirche liegenden römischen Friedhöfe zeigen einen hohen Anteil an Kinderbestattungen. Normalerweise liegt der bei etwa 10-20%.
Hier im Bereich von St. Ursula sind es die Hälfte. 50%. Also wir haben eine Art Kinderfriedhof, möglicherweise tatsächlich einen Jungfrauenfriedhof. Und was uns auch auffällt, ist, dass hier unter St. Ursula nur römische Gräber zu finden sind bei den Ausgrabungen. Wir haben keine merowingerzeitlichen Gräber, keine karolingerzeitlichen, keine hochmittelalterlichen Gräber. Und uns fehlen archäologisch sämtliche Gräber aus jüngerer Zeit.
Das entspräche genau dem Bestattungsverbot aus der Clematius-Inschrift aus dem 4. Jahrhundert. Und ohne Zweifel handelt es sich um einen Friedhof, auf dem junge Frauen begraben wurden. Das heißt, die Legende hat einen wahren Kern. Aber von einer Ursula ist auf der Clematius-Inschrift nicht die Rede. Die Geschichte von der bretonischen Königstochter, die in Köln den Märtyrertod gestorben ist, die kommt erst später dazu, meint die Historikerin Lea Reit von der Universität Köln.
Im 8. und 9. Jahrhundert tauchen sie in Handschriften wieder auf. Vor allem im 9. Jahrhundert ist schon die Zahl 11 bzw. 11.000 belegt. Pfad nimmt das Ganze im 10. Jahrhundert auf. Da ist interessanterweise aber Ursula, der Name der Anführerin, ist erst relativ spät, erst in den 960er Jahren belegt.
Was dann in etwa auch dem Zeitpunkt entspricht, als Köln im wahrsten Sinn des Wortes heilig gesprochen wurde.
Um 900 tauchen jetzt auf einmal dann diese Münzen mit Sancta Colonia auf. Man hat es so begründet, dass in der Stadt erstens sehr, sehr viele Reliquien aufbewahrt werden und zweitens das Blut der Märtyrer hat den Boden der Stadt geheiligt.
Es war der Startschuss zu einem lukrativen Geschäft. In den folgenden Jahrhunderten sollte der Pilgertourismus zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor im heiligen Köln werden. Einen besonderen Anreiz für Pilger boten in allen Zeiten Reliquien, also Gegenstände, die mit Heiligen in Berührung kamen oder womöglich Teile ihrer Körper waren. Die frühen Reliquienjäger lassen sich archäologisch gut belegen. So stießen Thomas Höltgen und sein Team bei ihren letzten archäologischen Grabungen im Zuge einer Hotelerweiterung im Umfeld von St. Ursula auf komplett geleerte römische Gräber. Die Archäologen verwunderte das hohe Maß an Professionalität der Reliquiensucher.
Es war definitiv kein wildes Gewühle.
Wie es häufig nach Raubgrabungen zu beobachten ist.
Die mittelalterlichen Reliquiensucher sind so vorgegangen, im Grunde genommen, wie wir es heute auch machen. Sie haben erstmal einzelne Gräber gesucht. Möglicherweise standen noch Grabsteine, sodass man wusste, wo ein einzelnes Grab war. Dann hat man den Mutterboden wohl entfernt und hat dann die Grabgrube als Verfärbung im Boden gesehen und hat dann diese Grabgrube senkrecht runtergegraben, so wie wir es heute auch machen. Wir haben sogar noch die Spuren der Werkzeuge im Lehm erkennen können. Und man hat sich ganz vorsichtig runtergegraben, bis man auf den Leichnam gestoßen ist. Und dann hat man wahrscheinlich natürlich in einer Zeremonie diese Knochen entnommen und die Beigaben entnommen.
So war klar und offiziell geregelt, wie die Menschen vorzugehen hatten. Wenn jemand beispielsweise für sein eigenes Kloster außerhalb Kölns Reliquien haben und graben wollte, kam er nach Köln,
hat sich an die Äbtissin des Ursula-Stifts gewendet, die hat ihm die Erlaubnis gegeben, nach Reliquien zu suchen. Und erst mit dieser Erlaubnis ist man dann losgezogen und hat nach Reliquien gesucht. Damit waren die Gebeine natürlich auch zertifiziert. Dass natürlich im Laufe des Mittelalters dann auch irgendwann dunkle Gestalten mit den Knochen Geld verdient haben, ist natürlich verständlich. Da hat dann der Erzbischof in Köln selbst gesagt, das geht nicht, das muss alles über seinen Tisch laufen.
Ein frommer Wunsch, dem vermutlich nicht immer Folge geleistet wurde. Thomas Höltgen geht davon aus, dass historische Quellen und archäologischer Befund auf eine nahezu gewerbsmäßige Reliquiensuche in Köln bereits im Hochmittelalter schließen lassen. Welche Rolle Reliquien während des Mittelalters und der frühen Neuzeit spielten und wie sorgsam die Menschen damit umgingen, lässt sich gut im Museum Schnüttgen besichtigen, das ja in der romanischen Cäcilienkirche in Köln untergebracht ist.
Dieses Gefäß ist außerordentlich.
Dr. Manuela Beer, die stellvertretende Direktorin des Museums, steht in der ehemaligen Sakristei, jetzt die Schatzkammer des Museums, und deutet auf eine aufwendig gestaltete Kölner Goldschmiedearbeit aus dem 12. Jahrhundert, die demonstriert, welchen Wert Reliquien hatten.
Wir haben erstmal in der Mitte einen riesigen Bergkristallzylinder, der ist groß und schwer, und die Bergkristallschleifer hatten sicher große Mühe, den so zu schleifen, dass wir heute und die Menschen damals da durchschauen konnten. Dafür bedurfte es einer ganz besonderen Technik. Und Sie sehen, das ganze Gefäß ruht auf kleinen Löwenfüßchen und die Seitenwände sind wie Löwenmähnen gestaltet mit einem mittig groß aufgesetzten Bergkristall und rundherum ein Reigen von den kostbarsten Edelsteinen und diese auf beiden Seiten.
Solche Preziosen wurden nicht für den Privatgebrauch, sondern für Kirchen und Klöster angefertigt. Doch dieser kostbare kleine Reliquienschrein ist leer. Wer die darin befindliche Reliquie entwendet hat, ist nicht bekannt. Im Grunde sollten Reliquiengefäße genau das verhindern, nämlich das Anfassen und Stibitzen von Ganzen oder Teilen einer Reliquie. Besser geschützt hingegen ist die Reliquie in einem anderen Gefäß, das auf den ersten Blick gar nicht so kunstvoll aussieht, aber für die Wissenschaft wichtig ist.
Das ist ein mittelalterlicher Nuppenbecher.
Also ein Trinkgefäß mit kleinen Glasausstülpungen als Verzierung aus dunkelgrünem Glas.
Aber der ist hier sehr unattraktiv sozusagen für unseren heutigen Blick gestaltet. Er hat obendrauf eine riesige Kappe, sieht aus im Grunde genommen wie so eine Zwiebelsuppe mit einer Blätterteighaube. Aber das ist hier ein großes Wachssiegel, also Bienenwachsverschluss mit einem Siegel des Weihbischofs von Chur, Weihbischof Tschukli, der von 1501 bis 1538 im Churer Bistum gewirkt hat.
Und genau solche Trinkgefäße wurden häufig als Reliquiencontainer umfunktioniert.
Man hat eine Reliquie rein und sie war nötig, um einen Altar zu weihen. Ohne Reliquie keine Altarweihe. Das ist ein Brauch, der bis heute Gültigkeit hat.
Mehr oder weniger kunstvoll gestaltete Reliquiengefäße finden sich seit dem frühen Mittelalter. Ein Verkaufsschlager in Köln waren bunt bemalte Reliquienbüsten, wobei oft nichts von dem dargestellten Heiligen drin war. Für Reisende gab es Reliquiensäckchen. Eigentlich ließ sich alles, was irgendwie mit einem Heiligen oder vermeintlichen Heiligen in Berührung kam, vermarkten. Zurück zu St. Ursula. Nicht nur die Klimatius-Inschrift erinnert hier an die heiligen Jungfrauen, die mit Ursula dem Märtyrertod gestorben sein sollen. Ohne Zweifel bot allein die Zahl von 11.000, von der man nicht genau weiß, woher sie kam, ungeahnte Möglichkeiten. Welche? Das verrät eine ganz besondere Kammer der Kirche.
Wir stehen hier in der sogenannten Goldenen Kammer. Das ist die Reliquienkammer von St. Ursula, also ein kleiner kapellenartiger Bau. Und Sie sehen, die Wände sind übersät mit einem Mosaik aus Reliquien der heiligen Jungfrauen, also aus Beinknochen, Schädelknochen, Beckenknochen. Das sind alles Reliquienfunde, die man hier im Mittelalter gemacht hat und mit der man diese Kammer ausgeschmückt hat.
Bis zur Decke sind die Wände übersät mit Knochen, fein säuberlich sortiert. Bis Mitte des 12. Jahrhunderts gehörte die Geschichte von Ursula und ihren Jungfrauen, verbunden mit den zahlreichen Reliquien, zu den identitätsstiftenden Attraktionen des mittelalterlichen Kölns. Dann drohte eine andere, wirkmächtigere Geschichte und die mit ihr verbundenen heiligen Reliquien, sie in die Bedeutungslosigkeit zu verbannen. Doch genau das geschah nicht, meint Lea Reit.
Die Überführung der heiligen drei Könige im 12. Jahrhundert 1164 durch Reinhard von Dassel war natürlich ein absoluter Coup, ein Jahrhundertereignis, und die wurden dann selbstverständlich zu den wichtigsten Kölner Reliquien. Das bedeutete aber nicht, dass die anderen an Bedeutung wirklich eingebüßt hätten, sondern Köln ist ein absolutes Pilgerziel, das aus ganz Europa Pilger anzieht, Tausende jedes Jahr. Und die Reliquien der Jungfrauen sind fast genauso beliebt wie die der Heiligen Drei Könige. Auch das Stadtwappen, man kennt das mit den Kronen. Da sind aber eben nicht nur die drei Kronen dargestellt, sondern auch diese Tropfen oder Flammen, die eben für die Jungfrauen stehen. Die Heiligen haben auch gegenseitig dann von der Popularität des anderen profitiert.
Popularität von Heiligen, Pilgerreisen, Reliquienhandel und Köln mittendrin. Barbara Weber über die Legende der heiligen Ursula und wie aus einem mittlerweile entdeckten Friedhof, wo junge Frauen begraben wurden, vielleicht diese Märtyrergeschichte wurde. Das war's für heute mit unserer Sonderausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Konzept- und Beitragsumsetzung Barbara Weber und Matthias Henjes. Ich bin Katrin Kühn und sage danke auch für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war Mittelalter trifft aufs Heute. Die Band Helium Vola, die mittelalterliche Lyrik mit klassischem Gesang, historischen Instrumenten und elektronischer Musik kombiniert.